Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Online-Besucher, wir befinden uns in der Themenreihe Ehe und Familie. Und das Unterthema für heute lautet: Begegne Gott in der Sackgasse. Als ich vom Wille zu diesem Thema eingeteilt wurde, dachte ich, warum ich? Warum gerade ich Sackgasse? Eigentlich bin ich eher dafür bekannt, dass ich die Abkürzungen kenne. Jeder, der mit mir eine Fahrradtour gemacht hat, kennt meine Planung, die endet meistens so wie hier, der Weg zu Ende. Also die Karte stimmt, die Umgebung nicht. Und so müssen wir dann die Fahrräder oft über Hindernisse, über Flüsse tragen. Nach dieser Tour haben meine Freunde mir dann ein Navi geschenkt. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, stellte ich fest, dass wir alle irgendwann mal in unseren Sackgassen uns befinden. Und wenn wir Ehe und Familie sprechen und dann Sackgassen, das passt irgendwie nicht zusammen. Oder könnte man jetzt zu Nadine und Thomas sagen, ja, herzlich willkommen in der Sackgasse. Nein, das stimmt nicht. Aber im Laufe des Lebens begegnen uns so manche Sackgassen. Und ich persönlich stelle immer wieder fest, dass ich mich oft in den Sackgassen durch mein eigenes Verschulden, die äußeren Umstände sind meistens schuld, weil ich es so sehe, aber meistens durch mein eigenes Verschulden im Kreis mich in einer Sackgasse befinde. Und was ich mir aus dieser Predigt wünsche, dass wenn wir auch jetzt vielleicht auf einer Überholspur uns befinden, dass wir jeden, der in einer Sackgasse sich befindet, nicht verurteilen, sondern einfach sensibel damit umgehen, weil es kann auch früher oder später uns selbst betreffen, wie dämlich auch die Gründe sein mögen, warum man in einer Sackgasse gelandet ist. Eins ist sicher, die Menschen in der Sackgasse gehen zugrunde. Die Basis für meine Predigt habe ich die Geschichte aus 1. Mose 22, Verse 1 bis 13 genommen, beziehungsweise die wurden mir eingeteilt. Und ich möchte die Geschichte vorlesen, weil zum besseren Verständnis. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz und Brandopfer zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Holz und das Feuer. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, an den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin und nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Eine thematische Predigt bietet viel Spielraum für Gestaltung und Gliederung und Begründung. Und mir ist bewusst, dass ich nicht alle Facetten aus dieser Geschichte beleuchten werde. Und ich bestehe auch nicht die Vollständigkeit. Was mir jedoch bei der Vorbereitung wichtig geworden ist, möchte ich mit euch teilen. Und fangen wir mit dem Text an, so dass wir besser verstehen können. Zunächst, wer ist der Sender der Botschaft? Gott selber, denn er sprach. Gott sprach. Wer ist der Empfänger? Abraham. Und die Sachebene, die ist eindeutig. Gott will ein Brandopfer, Anbetung, Dank, Verehrung. Und in dem Text sehen wir auch, dass Gott nicht irgendein Abfallprodukt oder irgendwie was übrig geblieben ist, sondern Gott will das Beste. Wir haben im Text gelesen, ich habe es auch extra betont, damit Abraham nicht den falschen Sohn opfert, den er nicht gerade so im Herzen trägt, sondern der hat mehrfach genannt, den du lieb hast, der dir am Herzen liegt, den Isaak, dein Einzigen. Also Gott will das Wertvollste. Und Beziehungsebene, Gott hat etwas zugesichert. Glaubst du daran? Während diese Geschichte uns vielleicht auf Distanz hält, so es war irgendwann mal und es ist vielleicht auch gar nicht so gewesen, für Abraham war das alles andere wie auf Distanz. Für Abraham war das die größte Überwindung, wenn wir die Geschichte kennen, wie er sich sehnsüchtig einen Sohn gewünscht hat mit seiner Frau und das lange darauf warten mussten. Da könnte man fragen, Abraham, wie hast du das geschafft, was du lange gewartet hast, wo dir so viel am Herzen liegt? Wie hast du das überhaupt geschafft, aus der Sackgasse dich zu befreien? Würde Abraham uns die Antwort geben, mein Ziel ist die Anbetung Gottes. Mein Ziel im Leben ist die Anbetung Gottes. Die Anbetung Gottes wird in Kurzform so erklärt, Verehrung Gottes, Bewunderung Gottes, Opfergabe. Wir könnten jetzt noch viel über die Anbetung was es ausmacht, predigen, aber wir wollen lieber in der Sackgasse uns befinden. Ja, wir machen uns lieber Gedanken über die Sackgasse. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, was für Abraham das Ziel war. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, Abraham läuft 3 Tage lang mit gesenktem Kopf, was für Gedanken ihm durch den Kopf geschossen sind, mit welchen Gedanken er sich auseinandersetzen musste. Morgens aufgestanden, kein Wort mit Sarah ausgetauscht, einfach Dinge getan, die Gott ihm gesagt hat und losgegangen. Mit seiner Frau nichts besprochen, obwohl im Kapitel vorher sagt Gott eindeutig zu ihm, höre auf deine Frau. Also Gott war das wichtig, dass er sich mit seiner Frau austauscht. In diesem Kapitel, bei dieser Geschichte, kein Wort davon. Und was ist es für ein Gott, der mir das Wertvollste wegnehmen will? Wo er doch selber gesagt hat, das wird mein auserwählter Volk sein. Das wird der Nachkommen, nach Isaak soll dein Nachkommen benannt werden, lesen wir in 21 Kapitel 1. Mose 21, Vers 12. Und da geht er mit dem gesenkten Kopf 3 Tage lang selbst wie ein Schlachtopfer. Und dann kommt auch noch sein Sohn und fragt ihn, Vater, wir haben alles, aber wo ist denn das Opfer? Wo ist denn Schlachtopfer? Und wisst ihr was? Spätestens an dieser Stelle wäre ich mir nicht mehr sicher, ob ich das Richtige tun will. Spätestens, wenn mein Sohn mich fragen würde, wen müssen wir schlachten zum Opfern, wäre ich ausgestiegen. Ich wäre mir nicht mehr sicher, ob ich das Richtige tun will. Und so lautet auch meine erste Sackgasse: Zweifel. Zweifel ist ein ständiger Begleiter von uns Menschen. Und zum Glück macht die Bibel kein Geheimnis daraus. Wir finden unzählige Stellen in der Bibel, wo Menschen verzweifeln, wo sie am Ende ihrer Kräfte sind. Entscheidend ist jedoch, was machen diese Menschen mit ihrer Zweifel? Lasst uns in die Bibel reinschauen, was die Menschen mit ihrer Zweifel gemacht haben. Zum einen sehen wir den Petrus, der große Kämpfer, immer mit einem offenen Messer in der Tasche, immer mit einem coolen Spruch drauf, versagt kläglich, versagt, sobald er Jesus aus dem Blickfeld verliert. Wenn er auf dem Wasser laufen muss und auf sich allein gestellt ist, Blick von Jesus weg, geht er unter. Oder als Jesus gefangen genommen wird, kaum aus dem Blickfeld, verzweifelt er an seiner Situation. Was passiert mit mir? Sucht irgendwo anders Anschluss. Selbst als Jesus auferstanden ist, zweifelt er. Wir können das alles in den Evangelien nachlesen. Aber was macht er? Er sucht das Objekt der Anbetung. Er sucht Jesus, er sucht Gott. Er bleibt nicht in seiner Verzweiflung. Er sucht Jesus. Da sehen wir den Thomas, ebenfalls ein Apostel, der 3 Jahre lang Jesus begleitet, in unmittelbarer Nähe mit Jesus sich befindet. Aus erster Hand erfährt er, dass er irgendwann mal gekreuzigt wird und sterben muss und am dritten Tag auferstehen wird. Selbst als das alles geschehen ist, zweifelt er. Er muss erstmal Jesus wieder begegnen. Er sucht Jesus. Hiob, der vieles erlebt hat, sucht in seiner Verzweiflung Gott. Es sind unzählige andere Menschen in der Bibel, die uns berichtet werden, wo sich im Leben in der Sackgasse der Verzweiflung befinden. Wie ist die Anwendung auf uns? Wir haben jetzt die Menschen aus der Bibel. Wie ist es bei uns? Auf einer Seite haben wir die Verheißungen, die Versprechen Gottes und auf der anderen Seite die raue Realität. Zum Beispiel gibt es die Zusicherung, die Verheißung. Paulus und Silas schreiben, Paulus und Silas sprachen, glaubt an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und wie ist es bei uns? Jeder, der wo am Gebetsleben der Familie, der Gemeinde teilnimmt, weiß ganz genau, wie viele Jahre beten wir für verlorene Menschen in unseren Familien und es geschieht nicht. Wir glauben, aber unsere Nahen gehen eigene Wege von Gott weg. Jesus spricht, wenn ihr meinen Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Johannes 16, 23. Wie oft oder wie lange bitten wir schon um etwas? Vielleicht ist es deine Gesundheit. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Partner. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Nachwuchs. Vielleicht ist es der Wunsch, endlich von dieser Welt zu gehen, weil du müde geworden bist. Und es ändert sich nichts und du verzweifelst. Wenn du vor lauter Zweifel an deine Ehe oder an der Rettung deiner Kinder oder Besserung der Lebensqualität nicht mehr glaubst, darfst du so beten wie dieser Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt und unter Tränen spricht. Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Die Bibel geht noch ein Stück weiter. Selbst die Menschen, die wo Jesus sahen, zweifelten an ihm. Die Bibel berichtet uns aber auch, als Jesus in Gethsemane betet, ist er in seiner menschlichen Natur verzweifelt. Können wir in Matthäus 26 ab Vers 38 nachlesen. Deswegen ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass die Zweifel uns irgendwann mal begegnen. Aber ausschlaggebend ist, was mache ich mit der Zweifel? Was mache ich? Wo gehe ich hin mit meiner Zweifel? Versinke ich mit meinen Zweifeln in den Boden oder steige ich aus oder was mache ich mit meinen Zweifeln? Ich kann mir annähernd vorstellen, wie Abraham sich gefühlt hat. In diesen Tagen läuft er mit diesen Gedanken, die ihn durchfluten. Führt er die Opferung durch? Ist sein Sohn tot? Opfert er seinen Sohn nicht, hat er auf volle Breite versagt vor Gott. Bibel zeigt uns aber, lässt uns nicht im Ungewissen, Bibel zeigt uns den Ausgang aus dieser Sackgasse. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Also, der Abraham war gar nicht verzweifelt, auch wenn er mit dem gesenkten Kopf die ganze Zeit gelaufen ist. Er wusste, seine ganze Abhängigkeit war von Gott. Er wusste, dass Gott bricht sein Versprechen nicht. Auch wenn er seinen Sohn töten muss, um die Opfergabe umzusetzen. Gott hat die Macht, auch die Toten zu erwecken. Gott bricht sein Versprechen nicht. Er hat auch die Macht, Toten zu erwecken. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Deshalb praktisch für mich, mache ich mich von Gott abhängig und justiere mein Ziel neu aus. Und auch wenn ich verzweifle, suche ich das Vier-Augen-Gespräch mit Jesus. Ich gehe spazieren oder die Nachtschicht dient mir dazu. Auch ist sinnvoll, da kann ich meine Zweifel Gott äußern. Vielleicht bist du eher der Kaffeetrinkertyp, da kannst du dich an einem Tisch hinsetzen, dir eine Kaffeetasse hinstellen und Jesus eine Kaffeetasse hinstellen und ein Gespräch unter vier Augen mit Jesus führen. Suche den Ausgang aus dieser Sackgasse bei Gott. Der Vers 5 besagt zum einen den Ausgang aus der Sackgasse und zum einen fordert er uns auf, Dinge wegzulassen, Dinge zurückzulassen. Und so heißt meine nächste Sackgasse Ballast. Ballast ablegen. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Also, die Knechte und der Esel sollen da bleiben, was zur Anbetung überflüssig wäre. Es ist kein ungewöhnlicher Aufruf in der Bibel, dass man Ballast ablegen soll, dass man sich von Dingen trennt, die einem im Glaubensleben stören. Also das ist nicht die Sünde damit gemeint, sondern Dinge, die uns einfach belasten. Die Bibel bezieht die Sünde oder bezieht die Stellung zur Sünde ganz klar. Wir sollen die Sünde meiden. Aber an anderer Stelle in Hebräer 12, Vers 1 heißt es, darum wollen wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt. Also hier werden zwei Dinge genannt. Dinge, die uns belasten, keine Sünde sind, aber die uns belasten, die uns irgendwo am Laufen hindern oder hemmen. Es könnten Gegenstände sein, die in der Bibel namentlich nicht erwähnt sind. Wir kennen den Vers in 1. Korinther 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und das ist einfach unsere Basis oder unsere Schablone, an der wir messen können. Was belastet mich? Was ist nutzlos? Sind es Zeitfresser, in die ich jeden Tag meine Zeit investiere und dadurch Gott aus dem Blickfeld verliere? In Apostelgeschichte 27 lesen wir eine Geschichte, wo ein Schiff in einen Sturm gerät und die Besatzung muss überprüfen, was wird benötigt, was brauchen wir in den nächsten Tagen? Alles andere wird über Bord geworfen, weil es einfach als Ballast und nicht überlebenswichtig ist. Was ist mit zwischenmenschlichen Verbindungen, die unsere Beziehung zu Gott stören? In der Bibel haben wir auch Beispiele. Abraham trennte sich von Lot, weil Gott mit ihm was Größeres vorhatte. Lesen wir in 1. Mose 13, Vers 8, wo er die Ecke aufteilt. Lot geht in eine Richtung, Abraham in die andere, weil Lot war einfach wie ein Bremsklotz für Abraham. Wir lesen auch in unserer Geschichte, er trennte sich zur Opfergabe von dem Esel und von den Knechten. Wahrscheinlich wären sie ihm im Weg gestanden. Wahrscheinlich hätten sie ihn gestört bei der Anbetung. Spätestens, wenn wir in einem Sturm uns befinden, sollten wir unsere Vorlieben, Dinge, Beziehungen überprüfen und abwerfen, was uns von Gott distanziert. Nicht die Ehe. Dazu bezieht Gott eine klare Stellung. Eine Ehe ist Bund fürs Leben. Dazu gibt die Bibel keine Gründe zur Scheidung. Selbst die erwähnte Gründe, wie Untreue in Matthäus 5 genannt wird, wird mit der Herzenshärtigkeit über das Drängen von Menschen nur genehmigt. Gott hat eine klare Haltung zur Scheidung, steht in Malachi 2, Vers 16. Denn ich hasse Scheidung, sagt Gott. Also wir sollten von Beziehungen uns trennen, die uns von Gott abhalten, uns von Gott distanzieren. Damit ist nicht die Ehe gemeint. Die Anwendung für mich persönlich war: Überprüfe deinen Rucksack, den du mit dir trägst. Stell deinen Rucksack auf den Kopf und schüttle allen den Inhalt aus und überprüfe, was gibt dir Halt im Leben? Was davon gibt dir Halt im Leben? Und vor allem, was gibt den Halt über das Leben hinaus? Und meine letzte Sackgasse ist die schlimmste aus meiner Sicht. Die Verbitterung. Jemand sagte mal, Gift, das wir selbst einnehmen und hoffen, damit dem anderen zu schaden. Meistens ist es eine Reihenfolge von Erlebnissen, die in Gedanken sich summieren und ausbreiten und dann den Schaden anrichten. Während Abraham hier keinen Platz für Verbitterung zulässt, zumindest nehmen wir aus der Geschichte das nicht heraus, gibt es unzählige Beispiele in der Bibel, wo Menschen sich Gott gegenüber verbittert sind. Aber was taten die? Blieben sie in der Verbitterung? Oder lesen wir Hiob 10, Vers 1. Mein Leben ekelt mich an. Ich will meine Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Später werden wir sehen, was er mit dieser Verbitterung gemacht hat. Oder die Naomi, die Frau vom Elimelech, die mit zwei Schwiegertöchter alleine blieb und ist total verbittert in ihrem Leben und spricht Folgendes. In Ruth 1, Vers 20 können wir nachlesen. Denn der Allmächtige hat mein Leben bitter gemacht. Wir können zu Hause nachlesen, wie reich Naomi gesegnet wurde zum Schluss, weil sie die Sackgasse durch den Blick auf Gott, durch Gottes Anbetung dazu gewonnen hat. Dann gab es noch die Hannah. Hannah, die Frau vom Elkanah, war gepiesackt von ihrer Magd, der zweite Frau, und Penina hatte Kinder, Hannah wünschte sich Kinder, bekam keine. Und da hat sie sich immer Vorwürfe gemacht. Sie piesackt mich, sie kann mich nicht leiden und Gott hat mein Gebet nicht erhört. Und später sagt sie in 1. Samuel 1, Vers 10, sie, Hannah, aber war verbittert und betete zum Herrn und weinte heftig. Das heißt, sie blieb nicht in ihrer Verbitterung. Sie suchte ebenfalls den Ausgang bei Gott. Die Bibel warnt uns eindeutig vor der Verbitterung. Lesen wir in Hebräer 12, Vers 5. Gebt Acht, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht ein bitterer Schössling Seitentrieb aufschießt und eine Plage wird und viele durch ihn angesteckt werden. An dieser Stelle wird nicht gemeint, dass dieses plötzliche Erzürnen, weil man im Stau steht oder weil der Bus vor der Nase weggefahren ist oder weil man eine Klassenarbeit versemmelt hat, das wird hier nicht mit der Verbitterung gemeint, sondern das ist etwas viel, viel Schwerwiegendes und was große Auswirkungen als Ergebnis nach sich zieht. Ich ermutige an dieser Stelle auch im Hauskreis über dieses Thema, deswegen werde ich auch nicht weiter eingehen auf diese Thematik. Ich lasse 4 Bibelverse in dem Handout zurück und darüber können wir dann in den Hauskreisen nachdenken, wie die praktische Anwendung ist, was führt zu Verbitterung und wie finde ich den Weg daraus. Begegne Gott in deiner Sackgasse, begegne Gott in der Sackgasse. Vielleicht befindest du dich noch nicht in der Sackgasse, aber wenn du mal in einer Sackgasse dich befinden solltest, begegne Gott in der Sackgasse. Und das Thema ist sehr praktisch angelegt, wie ich finde, aber hat auch seine Schattenseite. Schattenseite, warum? Weil es immer wieder auf den Nullpunkt uns zurückführt. Etwas von immer wieder von Anfang an zu machen, macht keinen Spaß. Es ärgert eher. Ich kann mich an eine Fahrradtour erinnern, wo ich alleine unterwegs war, einen Berg hochfahren musste, eine Abkürzung genommen und dann wieder am Ausgang von dem Berg angekommen. Ich ärgerte mich darüber, dass ich wieder am Ausgang angekommen bin. Und vielleicht ärgerst du dich, dass du mal wieder deinen Chef verärgert hast oder vielleicht deinen Partner und du musst dich entschuldigen für dein Benehmen. Begibst du dich auf den Nullpunkt, auf die Ausgangssituation? Und es ist oft mit Stolz verbunden, dass wir es nicht wollen. Wir wollen nicht auf den Nullpunkt zurückkehren. Wir wollen nicht auf den Ausgangspunkt zurückkehren, weil wir uns dann dadurch selbst demütigen. Wir bieten eine breite Fläche an, Angriffsfläche an, aber genau das ist der Punkt, wo wir uns dann in der Sackgasse im Kreis bewegen. Wir bilden dadurch einen Kreisverkehr in der Sackgasse und bewegen uns und merken gar nicht, dass wir uns im Kreis bewegen. Für mich ist Nullpunkt keine schlechte Ausgangslage. Nein, wenn wir uns unsere Hilflosigkeit, Unzulänglichkeit, Verletzlichkeit vor Gott darbringen, vor Gott offenbaren, dann spätestens dann wird Gott eingreifen und in unsere Situation helfen. Die Geschichte, die ich schon angesprochen habe in Apostelgeschichte 27:20, wo das Schiff in Mitleidenschaft gezogen wurde und droht zu versinken, da lesen wir Folgendes. Der Sturm ließ nach und so schwand zuletzt jede Hoffnung auf die Rettung. Dieser Satz, den wir leicht überlesen, aber wie typisch für den Menschen, dass wir in allem anderen oft die Lösung sehen, wie auch diese Besatzung. Sie sah in dem, was sie in dieser Lage gebracht hat, auch die Hoffnung. Das heißt, oftmals stelle ich mich in der Sackgasse auch da, als ob ich aus der Sackgasse auch alleine herauskomme. Der Sturm, der sie in dieser Lage gebracht hatte, war als Hoffnung in ihren Augen und die Rettung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du dich in einer Sackgasse befindest, aber ich zu meinem Teil verhalte mich wie diese Männer in dem Schiff. Und oft steht mein Hochmut mir selbst im Wege, dass ich keine Lösung durch Gott zulasse. Erst als die Menschen in dem Schiff kapituliert haben, lesen wir im Vers 21, zeigte Gott den nächsten Schritt. Paulus, der befand sich ebenfalls in dem Schiff und er hatte ganz andere Hoffnung. Er hatte nicht die Hoffnung in dem Wind, dass er sie irgendwann mal ans Land treibt, sondern er sagt, ich habe meine Hoffnung auf Gott, dem ich auch diene. Und der Unterschied könnte nicht deutlicher sein. Auf einer Seite Menschen, die Gott aus dem Blick verloren haben oder erst gar nicht im Blickfeld hatten, geben auf, steigen aus, nehmen sich das Leben. Auf der anderen Seite Menschen wie Paulus, die setzen erst recht in der hoffnungslosen Situation die ganze Hoffnung auf Gott. Deswegen Nullpunkt ist dann die schlimmste Position, wenn wir Gott nicht vertrauen. Wenn wir auf unsere Kräfte uns stützen, dann bedeutet es aber auch gleichzeitig ein Abbruch. Und gerade in der Vorweihnachtszeit steigt die Selbstmordrate enorm, obwohl gerade Geburt Jesu ein Ausweg aus der Sackgasse und für einen Aufbau einer Beziehung steht. Nullpunkt ist aus meiner Sicht die beste Ausgangslage, wenn wir vor Gott kapitulieren, denn das bedeutet Aufbau. Genau das hat auch Abraham getan. Völlige Abhängigkeit von Gott gelebt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in dieser Vorweihnachtszeit uns immer wieder das vor die Augen führen. Was ist mir wertvoll? Wozu bin ich als Mensch da? Und dass wir anhand von diesem Beispiel oder auch in diesen Punkten uns selbst reflektieren. Ich möchte zusammenfassen und meine Zusammenfassung ist ganz kurz. Mein Ziel ist die Anbetung Gottes und seine Gnade ist mir genug. Lass mir an deiner Gnade genügen, lautet unser Wochenvers. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Woche Gott immer mehr in den Vordergrund rücken und dieser Gnade uns bewusst werden.